Einen schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Ja, heute stimmen die Iraker zum ersten Mal seit dem Abzug der amerikanischen Truppen über ein neues Parlament ab. Was erwarten Sie von der Wahl?
Naja, es wird die Probleme des Landes nicht wirklich lösen. Wir haben in den letzten Jahren halt eine Zunahme der Gewalt, eine Zunahme der politischen Konflikte und wir haben eine Lähmung des Staatsapparates in wesentlichen Teilen. Und diese Wahlen werden mit ziemlicher Sicherheit keinen besonderen Beitrag leisten, das weder zu verschärfen noch zu beheben.
Wird denn der Ministerpräsident Nuri al-Maliki voraussichtlich im Amt bleiben?
Naja, das wissen wir nicht. Also er wird wahrscheinlich eine starke Position einnehmen, aber es wird dann nachher auf Koalitionsverhandlungen ankommen. Und letztes Mal waren die Gespräche nach der Wahl auch wirklich extrem lang. Und da ist relativ schwer abzusehen, was sich da für Verhandlungskonstellationen ergeben werden. Das heißt, ich würde zwar annehmen, dass er relativ stark abschneidet, nicht weil er so beliebt ist, sondern weil die Alternativen auch nicht attraktiver sind und eben keine profilierten Gegenkandidaten zur Verfügung stehen. Insofern, trotz seiner Unbeliebtheit, wird er wahrscheinlich relativ gut abschneiden, aber dann wird eine vermutlich wieder monatelange Phase von Verhandlungen, was er eigentlich für Koalitionspartner finden wird, stattfinden. Und die ist sehr schwer vorauszusehen, wie diese Verhandlungsrunde ausgehen wird.
Wenn Sie sagen, die Wahl wird die Probleme des Irak wohl nicht lösen, heißt das, die Opposition hat auch keine besseren Rezepte als Maliki?
Naja, es ist halt ein relativ zersplittertes Land. Das heißt, wir haben eben eine Bevölkerungsmehrheit, die halt arabische Schiiten sind, die aber ineinander auch zerstritten ist. Dann haben wir halt eine Reihe von arabischen Sunniten, so etwas über 20%, die halt in den letzten Jahren vom Ministerpräsident Maliki sehr stark an den Rand gedrückt und auch verfolgt worden ist. Und dann haben wir halt nochmal ungefähr 20% kurdische Bevölkerung im Norden, die halt so mit einem Bein im Irak sind, mit einem draußen. Das heißt, wir haben eben tatsächlich eine Situation, in der eben das Land nicht einheitlich ist, sondern relativ zersplittert ist und gleichzeitig eben eine Situation, in der Korruption extrem entwickelt ist, in dem Willkür und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind und in der eben viele Ministerien sich gegenseitig lähmen, weil eben je nachdem, welche Gruppe eins kontrolliert, das andere da nicht mit denen zusammenarbeiten möchte. Also insofern haben wir da tatsächlich dieses ganze Bündel von Problemen. Ich kann im Moment nicht erkennen, dass die Wahl diese Probleme lösen würden, solange die Politiker nicht sich entscheiden, an einem Strang zu ziehen und ein gemeinsames Land aufzubauen. Das ist aber nicht zu erkennen.
Sie haben gerade schon gesagt, die Sunniten sind in den vergangenen Jahren an den Rand gedrängt worden, unterdrückt worden. Inwiefern hat der Ministerpräsident Maliki dazu beigetragen?
Ganz entscheidend. Also das Interessante ist, dass im Vorfeld der letzten Wahlen und vielleicht sogar noch kurz danach er wahrgenommen wurde als jemand, der eine nationale Position hatte, also eine gesamtirakische Position hatte und eben die Gräben zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die halt künstlich erst herbeigeführt worden sind, überbrücken wollte. Und dann aber im Zuge der Koalitionsverhandlungen umgeschwenkt ist und auch nach der Regierungsbildung umgeschwenkt ist und seitdem eigentlich die Schlüsselrolle dabei spielte, die Gräben zu vertiefen und eben insbesondere die Konflikte zwischen den Sunniten und Schiiten zu vertiefen. Allerdings ist es inzwischen durch seine etwas autoritäres Verhalten und wirklich sehr auch persönlich bezogenes Verhalten dazu gekommen, dass jetzt auch innerhalb der schiitischen Bevölkerung und der schiitischen Politik ebenfalls sehr starke Kritik an ihm herrscht. Und da hat er insgesamt tatsächlich die Schlüsselrolle der Verschärfung der Lage übernommen.
Warum hat er denn seine Meinung offensichtlich geändert?
Naja, es deutet einiges darauf hin, dass er eben vor allen Dingen seine persönliche Machtstellung ausbauen wollte und dass er die Leute in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und in der Politik, die halt seine persönliche Machtstellung bedrohten, ausschalten wollte politisch. Und da hat er eben, je nachdem, was einfach nützlich erschien, auch mal die ethnische Karte gezogen und die konfessionelle Karte gezogen. Er repräsentiert eben politisch eigentlich die schiitischen Bevölkerungsteile, das sind so um die 60% der Bevölkerung. Und deswegen fand er es manchmal günstig, eben auch sich besonders als Oberschiit vorzuführen. Teilweise hing das auch damit zusammen, dass es außenpolitisch noch bestimmte Vorteile hatte, also etwa, dass er auch aus dem Iran dazu noch unterstützt wurde in dieser Frage.
Wie viel Einfluss hat die Terrororganisation Al-Qaida heute im Irak wieder?
Ja, wesentlich mehr. Also eigentlich war Al-Qaida und was da so an verschiedenen Gruppen dranhing, 2008, sagen wir mal, geschlagen. Beziehungsweise eigentlich hatte Al-Qaida in den Jahren so 2006, 2007 in gewissem Sinne politischen Selbstmord begangen. Sie waren ein wichtiger Machtfaktor in den sunnitisch-arabischen Teilen der Gesellschaft, also vor allen Dingen im Westen des Landes, haben dann aber angefangen, da wo sie das Land kontrollierten, auch die sunnitische Bevölkerung zu unterdrücken und sich wirklich wie eine Besatzungstruppe aufzuführen, mit dem Ergebnis, dass sich eben auch die Sunniten, die eigentlich halt ihre einzige Unterstützergruppe sein konnten, gegen sie gewandt haben und angefangen haben, Al-Qaida zu jagen, auch gewaltsam. Und das ist dann damals von den US-Truppen und von der irakischen Regierung benutzt worden, um da am gleichen Strang zu ziehen. Dadurch haben sich sozusagen die Al-Qaida-Organisationen durch ihre politische Extremismus im eigenen Lager selbst den Boden unter den Füßen weggezogen. Jetzt muss man allerdings sagen, dass in den letzten zwei Jahren durch die antisunnitische Politik von Ministerpräsident Maliki er es wirklich geschafft hat, viele Sunniten, auch sunnitische Stämmen, die früher gegen die Al-Qaida-Gruppen gewesen sind, auf deren Seite rüberzutreiben. Und jetzt gibt es zum Teil in manchen Landesteilen, also etwa in der Stadt Fallujah, so eine Großstadt im Westen, gibt es jetzt eben tatsächlich sogar so eine Mischherrschaft, wo sunnitische Stämme, die eigentlich eher säkular sind, gemeinsam mit Al-Qaida-Einheiten die Herrschaft ausüben. Das liegt wirklich nur daran, dass durch diese verfehlte Politik von Herrn Maliki Al-Qaida wiederbelebt worden ist, die vorher wirklich kaum noch relevant waren.
Das klingt alles sehr düster. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn überhaupt, dem Irak eine bessere Zukunft zu ermöglichen?
Ich glaube nicht, dass man von außen viel machen kann. Es kommt einfach darauf an, dass halt die wichtigsten politischen Akteure im Irak, und das ist jetzt erstmal Herrn Maliki und ein paar andere, dass die einfach aus den Fehlern der Vergangenheit was lernen würden, dass sie unter anderem lernen müssten, den Irak als tatsächlich gemeinsames Projekt zu betreiben und nicht, dass jede der einzelnen Gruppen versucht, den Staat zur Beute zu machen und sich so ein Stück Staat rauszuschneiden, um damit eigene Anhänger zu versorgen und so ein begrenztes kleines Königreich dafür sich im Staat zu errichten. Wenn die das lernen, dann gibt es sicher eine Chance, aber wenn diese Politik der letzten paar Jahre weiterführen würde, dann ist es durchaus am wahrscheinlichsten, dass auch das Gewaltniveau nochmal weiter steigen könnte.
Das sagt der Nahost-Experte Jochen Hippler, der am Institut für Entwicklung und Frieden an der Uni Duisburg-Essen forscht. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.